Ja, und so in etwa ging das dann zu jedem Förderbedarf, wo man immer dachte, ist nett gemeint von euch, aber kommt uns bitte mal nur einen einzigen Tag an der Regelschule besuchen. Es war einmal eine Lehrerin. Ein Podcast über wahre Geschichten aus dem Schulalltag, ein reformbedürftiges Schulsystem und ein Blick hinter die Kulissen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu meiner neuen Folge von Es war einmal eine Lehrerin. Ich hatte eigentlich für heute ein anderes Thema geplant und zwar wollte ich mich eigentlich mit einer befreundeten Erzieherin über das Thema Kita, Schule, wie auch immer austauschen. Das wird auch noch kommen, versprochen. Wir schieben das aber nochmal auf und stattdessen widme ich mich heute einem Thema, das ja sehr... Ich würde sagen, emotionsgeladen ist, momentan meiner Meinung nach wieder irgendwie aus irgendwelchen Gründen in den Hintergrund rückt und gar nicht mehr so stark diskutiert wird, obwohl es eigentlich so ein brisantes Thema ist und so große Auswirkungen auf das komplette Schulsystem hat. Und ein Thema, an dem ich mir tatsächlich schon häufiger die Finger verbrannt habe, weshalb ich, glaube ich, auch so lange gewartet habe, hierzu eine Podcast-Folge aufzunehmen. Einfach, weil es zu diesem Thema viele, viele Meinungen gibt und ich glaube, man kann es einfach niemandem recht machen. Aber nichtsdestotrotz scheue ich jetzt nicht davor, mich diesem Thema zu widmen. Und zwar, Trommelwirbel, es geht um das Thema Inklusion. Auf der einen Seite, und das ist auch gut so, sehen viele in der Inklusion einfach die Chance auf Teilhabe, auf Gleichberechtigung. Und ja, wie gesagt, das ist auch gut so. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz, ganz viele, die einfach die harte Realität im Schulalltag erkennen. Und ja, das ist ein großes Spannungsfeld und ich werde jetzt heute mal versuchen, dieses Spannungsfeld ein wenig aufzudröseln, indem ich zum Beispiel Fragen beantworte, was ist eigentlich Inklusion? Wo liegen die Chancen von Inklusion? Wo sind aber auch ihre Grenzen? Und vor allem auch, woran scheitert es momentan eigentlich und was braucht Inklusion, damit sie wirklich so umgesetzt werden kann, wie das ursprünglich gedacht ist. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Auf geht's, holt euch einen Eiskaffee, wir gehen rein. Was ist eigentlich Inklusion? Also irgendwie, alle reden von Inklusion, das Wort hört man immer wieder, aber was beinhaltet das eigentlich? Und generell kann man sagen, dass Inklusion ein Menschenrecht ist. Das heißt, alle Menschen... Und ich rede jetzt hier in erster Linie mal von Kindern, weil es geht ja in dieser Folge um Inklusion in der Schule. Das heißt, Kinder haben ein Recht darauf, gemeinsam mit anderen Kindern zu lernen. Sie haben ein Recht auf Teilhabe, auf Zugehörigkeit und unabhängig davon, welche geistigen, körperlichen oder auch sozialen Voraussetzungen sie mitbringen. Und allerspätestens seit der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2006 meine ich und ein, zwei Jahre später wurde das dann auch in Deutschland schwarz auf weiß festgehalten, ist dieses Recht auf Inklusion tatsächlich auch gesetzlich verankert. Und alle Staaten, die sich an dieser Konvention beteiligt haben, haben sich demnach dazu verpflichtet, ein inklusives Schulsystem aufzubauen. Und ja, was das alles beinhaltet, da werde ich jetzt im Laufe dieser Folge auch noch drauf zu sprechen kommen. Also kurz gesagt, man braucht natürlich einige Vorkehrungen, individuelle Fördermaßnahmen für diese Kinder. Es braucht qualifizierte Fachkräfte. Wir brauchen Schulen, die demnach ausgebaut werden. Die Idee hinter dieser Inklusion ist nicht nur richtig, sondern auch einfach wahnsinnig wichtig und irgendwie auch ein Ausdruck von einer gesellschaftlichen Entwicklung, habe ich so das Gefühl, weil lange war es einfach so, dass Menschen mit einer Behinderung vom gesellschaftlichen Leben quasi ausgeschlossen wurden und auch in der Schule. Also es war ja wirklich einfach lange, lange Zeit so, dass Kinder, die in Anführungsstrichen nicht ins Raster gepasst haben, aus dem Regelschulsystem ausgeschlossen wurden und an Förderschulen oder damals hießen sie ja, glaube ich, noch Sonderschulen, auch immer so ein Begriff mit so einem kleinen Geschmäckle, würde ich sagen. Ja, die wurden dann halt an anderen Schulen unterrichtet. Und dass wir uns mittlerweile als Gesellschaft von diesem Gedanken entfernen, ist auf jeden Fall gut und das geht in die richtige Richtung. Es könnte noch deutlich mehr sein, nicht nur beim Thema Behinderung, es geht, finde ich, halt generell, also Neurodivergenz, Diversität, Homosexualität, ich weiß nicht was. Es gibt ja so viele Dinge, wo man einfach gefühlt gedanklich noch auf dem Stand von vor einigen Jahren ist, wo man aber merkt, dass da langsam auch in der Gesellschaft mehr Akzeptanz kommt und dass sich auch was tut. Dennoch muss es, glaube ich, auch erlaubt sein, und ich glaube, an dieser Stelle werde ich jetzt hier schon den ersten Zuhörerinnen vielleicht vor den Kopf stoßen, es muss erlaubt sein, eine unbequeme Frage zu stellen. Und zwar, was passiert, wenn eine Idee, also Thema Inklusion, eine Idee, die offensichtlich wirklich moralisch und gesellschaftlich richtig ist, aber auf der anderen Seite auf ein Schulsystem trifft, das eigentlich schon im Normalbetrieb überhaupt nicht mehr funktioniert. Was dann passiert, das erleben Lehrkräfte tagtäglich in der Schule. Die Politik hat die Inklusion gefühlt über Nacht irgendwie beschlossen. Schulen wurden dann vor vollendete Tatsachen gestellt und einfach wirklich mit der Aufgabe gefühlt alleine gelassen. Das Ziel der Inklusion ist ja auch komplett nachvollziehbar und auch definitiv überfällig. Aber man kann doch nicht einfach eine Entscheidung in dieser Dimension, die auch dann so einen Rattenschwanz hinter sich herzieht, treffen, ohne die nötigen Voraussetzungen im Voraus dafür zu schaffen. Inklusion heißt ja nicht einfach, ach, wir stecken hier Kinder mit einer Behinderung in normale Schulklassen und dann läuft das schon. Inklusion braucht einfach Rahmenbedingungen. Und das fängt doch schon alleine damit an, dass die meisten Schulen zum Beispiel gar nicht barrierefrei sind. Also wenn ich dann Kinder an eine Schule bekomme mit einer Körperbehinderung, die im schlimmsten Fall im Rollstuhl sitzen, dann fängt es doch schon damit an, dass die alleine schon wahnsinnig viele Schwierigkeiten haben, überhaupt erstmal in ihren Klassenraum zu kommen. Da braucht es Rampen, es braucht Aufzüge, es braucht behindertengerechte Sanitäranlagen und auch ja Klassenräume, wo so ein Rollstuhl oder vielleicht auch andere Dinge, die diese Kinder brauchen, halt eben einfach Platz haben. Überlegt mal, ist das bei euch an der Schule der Fall? Also wäre es tatsächlich so, dass Kinder mit einer Körperbehinderung wirklich in jeden Klassenraum oder in jeden Förderraum oder Fachraum oder wie auch immer kommen könnten? Inklusion braucht Fachräume, wir brauchen Förderräume, wir brauchen Fachpersonal, wir brauchen Sonderpädagoginnen, Schulsozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psychologen und Therapeuten, und das auch nicht nur für 3 Stunden pro Woche, wenn man denn Glück hat und überhaupt jemanden hat, der da mal kommt, sondern wir brauchen wirklich da verlässliche Kräfte, die auch regelmäßig abrufbar sind. Und Inklusion braucht generell kleinere Klassen. Eine Lehrkraft ist, ich würde fast sagen, zu 90%, vielleicht sogar zu 95% einfach komplett alleine in der Zeit. Also wir haben kein Team-Teaching. Wir sind wirklich die meiste Zeit alleine in der Klasse. Und man muss doch diesen Lehrkräften überhaupt den Hauch einer Chance geben, allen Kindern irgendwie gerecht werden zu können. Und wir brauchen Lehrkräfte, die gezielt auf diese Aufgabe vorbereitet werden, schon in der Lehrerausbildung, wenn die Lehrerausbildung schon vorbei ist, durch gezielte Fortbildung, die dann im Endeffekt auch wirklich was bringen. Aber Lehrkräfte werden einfach ins kalte Wasser geschmissen. In der Realität sieht das ja eigentlich schon so aus, dass eine Lehrkraft, ich sag mal, im Schnitt vor einer Klasse steht mit 25 Kindern. Und alleine diese 25 Kinder ohne Kinder mit Förderbedarf in der Klasse bringen ja schon an sich so viele unterschiedliche Lernvoraussetzungen, Bedürfnisse und unterschiedlichste Entwicklungsstände mit. Da ist dann zum Beispiel ein Karl, der kann bei Schuleintritt vielleicht schon erste kurze Texte lesen, weil Mama zu Hause schon ganz viel mit ihm geübt hat. Und daneben sitzt dann Ali und der kennt immerhin schon 2 deutsche Wörter. Am Tisch daneben sitzt dann eine Saskia. Saskia kann schon erste Wörter schreiben, hat auch Mama zu Hause mit ihr geübt. Und sie zeigt dann ihrer Freundin Anna, die neben ihr sitzt, wie man einen Stift richtig hält. Tobias ist jemand, der hat ein wahnsinnig großes, eine gute Auffassungsgabe. Der kennt alle Pokémon auswendig und kann Gedichte super gut auswendig lernen und sich Hörspiele sofort merken, wenn er sie einmal gehört hat. Und ja, das Mädchen daneben kennt dafür dann vielleicht seit gestern die Farben Blau und Rot und kann das jetzt so gerade unterscheiden. Roman sitzt auch irgendwo in der Klasse, der ist noch nicht trocken, der braucht eigentlich eine permanente Begleitung, weil er das noch nicht schafft, alleine auf die Toilette zu gehen. Und Marie ist ein Mädchen, die sehr emotional ist und eigentlich seit 3 Stunden durchgehend weint, weil sie so sehr ihre Mama vermisst. Und dazu sitzen dann noch in der Klasse ein paar Kinder, die eine Konzentrationsschwäche haben, die vielleicht eine versteckte LRS oder Dyskalkulie haben, eine ADHS oder eine Sprachentwicklungsstörung. Und zwischen all diesen Individuen, zwischen diesen kleinen Persönlichkeiten mit ihren unterschiedlichsten Päckchen und Rucksäcken sitzen dann noch Kinder, die wirklich einen nachgewiesenen Förderbedarf haben und die sogar gesetzlich das Recht auf eine entsprechende und individuelle Förderung haben. Die gibt's aber nicht. Butter bei die Fische. Die werden sie im Ansatz nicht bekommen. Das liegt in den meisten Fällen auch nicht daran, dass die Lehrkräfte keine Lust haben, diese Kinder speziell zu fördern, sondern dass sie schlichtweg einfach das nicht schaffen und dass sie das nicht können und dass sie dafür nicht ausgebildet sind. Es gibt natürlich immer auch Lehrkräfte, die, da müssen wir jetzt an dieser Stelle auch mal ehrlich sein, vielleicht nicht die Haltung mitbringen, die man braucht, um Inklusion wirklich leben zu können. Ich würde aber behaupten, und so habe ich es zumindest in meiner eigenen Laufbahn als Lehrkraft erlebt, dass wirklich ein Großteil aller Lehrkräfte der Inklusion generell super offen gegenübersteht. Es scheitert einfach wirklich daran, dass sich Lehrkräfte mit dieser Aufgabe einfach komplett überfordert und alleingelassen fühlen. Grundschullehrer und Lehrerinnen sind nach wie vor immer noch Lehrer und Sonderpädagogen sind Pädagogen. Und so ist ja auch das Studium ausgelegt. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass der eine besser ist als der andere. Es sind einfach nur grundverschiedene Ausbildungen mit grundverschiedenen Zielen. Und wenn Lehrkräfte in der Regelschule plötzlich die Aufgaben von einer Sonderpädagogin oder von einem Sonderpädagogen übernehmen müssen, ohne dass sie davon eine Ahnung haben oder auch nur irgendwie ansatzweise dazu ausgebildet wurden, dann führt das natürlich zwangsläufig zu Frust, weil man einfach das Gefühl hat, dass man niemandem in dieser Schulklasse mehr gerecht werden kann. Ich selbst habe mich dann im Jahr 2017, 2018 auf den Weg gemacht und habe eine sogenannte sonderpädagogische Sockelqualifikation gemacht. Das heißt, das ist eine freiwillige Zusatzausbildung, damals zusätzlich zu meiner Vollzeitstelle. Wohlgemerkt, das war eine Fortbildung mit 160 Zeitstunden Umfang, hat sich über ein halbes Jahr gestreckt und ich habe das freiwillig gemacht, einfach weil ich im Umgang mit Förderkindern sicherer werden wollte. Ich habe damals an einer GL-Schule gearbeitet. Das ist eine Schule des gemeinsamen Lernens. Also im Zuge der Behindertenrechtskonvention wurden ja in NRW ganz, ganz viele Förderschulen geschlossen. Und die Lehrkräfte, also die SonderpädagogInnen und auch die Kinder mussten dann natürlich zwangsläufig auf Regelschulen sozusagen verteilt werden oder beziehungsweise das wurde dann so nach und nach, hat sich das dann so eingeschlichen, die Förderschulen sind ausgelaufen. Und die Kinder sind dann ins gemeinsame Lernen gegangen. Und meine ganz eigene Theorie, bleibt jetzt mal unter uns hier in diesem kleinen Rahmen, ist, dass die Politik, glaube ich, dann doch irgendwann gemerkt hat, shit, Inklusion im Hauruck-Verfahren durchzubringen, war jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Wir brauchen da mal wieder so ein bisschen Überblick. Und meiner Meinung nach sind GL-Schulen so kleine, versteckte Förderschulen, an die gezielt Förderkinder gebracht werden und an die auch gezielt, zumindest in der Theorie, benötigtes Fachpersonal gesteckt an, wie sagt man das, an den Schulen werden multiprofessionelle Teams aufgebaut, zumindest in der Theorie. Also an diesen Schulen arbeiten dann vorrangig SonderpädagogInnen und Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen und so weiter. Dass das aber auch nur schwarz auf weiß so irgendwo steht und in der Theorie, also nur in der Theorie und in der Praxis so nicht passiert, das wissen wir alle, die in Schule arbeiten. Aber das ist so ein bisschen der Hintergedanke des gemeinsamen Lernens. Also GL-Schulen in NRW sind Schulen, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wo vorrangig Kinder mit Förderbedarf unterrichtet werden sollen. Wenn an einer GL-Schule aber insgesamt zum Beispiel 12 offiziell nachgewiesene Förderkinder im gemeinsamen Lernen unterrichtet werden, es dann aber nur eine Sonderpädagogin gibt, die vielleicht nicht mal Vollzeit arbeitet, sondern nur 16, 18, 20 Stunden hat, die dann aber auch neben der Förderung noch andere Aufgaben hat. Zum Beispiel sind die ja auch teilweise noch an mehreren Schulen tätig, sie müssen Förderanträge stellen. Mittlerweile müssen sie auch an andere Schulen und dort Förderanträge begleiten. Sie ist für Elterngespräche zuständig, für die Aufklärung, für die Beratung. Ganz im Ernst, da kann man sich an einer Hand ausrechnen, wie viel effektive Förderung ein Förderkind an dieser Schule im gemeinsamen Lernen denn tatsächlich bekommt, obwohl es ja eigentlich wirklich einen rechtlichen Anspruch darauf hat. Ja, und da man auch einfach, ohne da jetzt irgendeinem Sonderpädagogen oder einer Sonderpädagogin einen Vorwurf zu machen, überhaupt nicht im Ansatz, Aber wir Grundschullehrkräfte stehen einfach mit dieser Aufgabe so ziemlich allein auf weiter Flur. Und ich habe mich auch damals echt, ja, einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, überfordert damit gefühlt. Und eben aus diesem Grund habe ich dann diese sonderpädagogische Sockelqualifikation gemacht. Die Fortbildung war tatsächlich eine der wenigen Fortbildungen in meiner Lehrerzeit, wo ich wirklich sagen kann, die habe ich im Großen und Ganzen gut gefunden. Also man konnte wirklich Dinge für sich mitnehmen. Es war tatsächlich aber auch etwas, was ich mitgenommen habe, das mir bewusst gemacht hat, dass Inklusion an der Regelschule unter den Bedingungen, wie sie jetzt gerade laufen müsste, überhaupt nicht im Ansatz funktionieren kann. Ich bin da wirklich nach jeder Fortbildung, nach jedem Fortbildungstag nach Hause gefahren und habe mir gedacht, das ist ja alles schön und gut, was wir da jetzt heute gelernt haben, aber wie zum Geier soll ich das im Regelschulalltag mit noch anderen 25, 26, 28, ich weiß nicht was, Kindern überhaupt irgendwie umsetzen? Wir sind da zum Beispiel jeden einzelnen Förderbedarf durchgegangen und haben dann so, ja, ich sag mal, einen guten Stamm an Handwerkszeug mitbekommen, was man machen kann. Aber dann war zum Beispiel, ich nehme mal nur das Beispiel, Kinder mit ESE. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, ja, das hilft dann manchmal, wenn man diese Kinder, wenn sie wieder in ihrer Wut gefangen sind, einmal eng umklammert und sie festhält. Manchmal brauchen sie auch einfach einen Rückzugsort, weil ihnen die Situation zu viel wird. Sie brauchen dann einfach ja einen Raum für sich, dass sie sich aus dieser Situation quasi einmal zurückziehen können und wieder zu sich selber finden können. Was auch total super wäre, wäre ein Trainingsraum. Auch das hilft den Kindern total. Und man dachte so, ja, auf jeden Fall, natürlich hilft das diesen Kindern. Aber was mache ich denn als Regelschulkraft, wenn ich so ein Kind in meiner Klasse habe? Mal als Beispiel, es ist Matheunterricht, der flippt aus. Soll ich das dann einfach 10 Minuten während des Unterrichts umklammern, festhalten, davon mal abgesehen, dass ich das ja eigentlich gar nicht darf? Und die ganzen anderen Kinder bleiben dann weiter brav sitzen auf ihrem Platz und machen ihre Matheaufgaben und sind leise und haben auch keine Fragen und warten einfach, bis diese Situation dann wieder vorbei ist. Oder richte ich dann in meinem Klassenraum irgendwo noch eine Ecke ein? Ist ja nicht so, als würde der sowieso schon aus allen Nähten platzen, aber da richte ich dann auch noch eine Rückzugsecke für dieses Kind ein, mit Kissen ausgelegt, am besten nichts in der Nähe, was man irgendwie werfen kann, was auch möglichst reiz- und verletzungsarm ist. Oder mache ich so eine Ecke vielleicht auf dem Flur, bin mir dann aber bewusst, wenn dieses Kind sich aus der Situation im Klassenraum entzieht und auf den Flur geht, dass es in dem Moment von mir auch nicht wirklich beaufsichtigt ist. Und spätestens, wenn dann die Brandschutzbehörde beim nächsten Gang durch die Schule geht, zeigen die mir auch einen Vogel und sagen, ja genau, ne, was ist das hier? Das muss hier aber mal als erstes weg. Und ein Trainingsraum ist ja an sich auch wirklich eine super tolle Idee. Also wir haben da tatsächlich auch im Kollegium damals ganz, ganz oft drüber gesprochen. Aber erstens braucht man dafür einen Raum und zweitens braucht man dafür Personal, dass da jemand permanent drin ist. Also ja, tolle Ideen, aber dabei bleibt es dann leider auch. Ja, und so in etwa ging das dann zu jedem Förderbedarf, wo man immer dachte, ist nett gemeint von euch, aber kommt uns bitte mal nur einen einzigen Tag an der Regelschule besuchen. Und ja, es mag auch KollegInnen geben, die schlichtweg sagen, ich habe keinen Bock auf Inklusion. Ich habe damals Grundschullehramt studiert und nicht Sonderpädagogik. Hätte ich mich mit diesen Kindern befassen wollen, dann hätte ich halt eben was anderes studiert. Ich sehe das hier überhaupt nicht ein, dass ich mich da jetzt einarbeite und dies und das. Das will ich auch überhaupt nicht sagen. Also die gibt es, definitiv. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der Großteil der Lehrkräfte wirklich offen und positiv der Inklusion gegenübergestellt sind, dass sie aber einfach tagtäglich an ihre Grenzen kommen, weil in der Schule eben nicht die benötigten Ressourcen da sind. Das fängt ja gefühlt auch schon in der Lehrerausbildung an. Also wenn man heutzutage einen Lehramtsstudenten oder eine Lehramtsstudentin fragt, wie groß der Anteil an Sonderpädagogik im Studium ist, dann gucken die einen an und sagen, hä, Sonderpädagogik? Und jetzt mal ganz im Ernst, die UN-Behindertenrechtskonvention ist fast 20 Jahre her. Fast 20 Jahre. Und was ist seitdem passiert in der Lehrerausbildung, in den Schulgebäuden, an den Ressourcen, an der Einstellung von Personal? Ich weiß nicht was. Es ist gefühlt nichts passiert. Man fühlt sich doch wirklich einfach komplett alleine gelassen. Ich rede jetzt hier aber die ganze Zeit von Grundschullehrkräften oder generell von Regelschullehrkräften. Was ist denn mit den Sonderpädagogen und SonderpädagogInnen? Ich glaube, dass auch diese Personen wahnsinnig unzufrieden sind mit den Bedingungen, die aktuell vorherrschen. Sonderpädagogen haben einfach eine ganz andere Ausbildung gehabt und auch unter ganz anderen Voraussetzungen gearbeitet. In der Regel war es so, dass man halt super kleine Klassen hatte, Man hat in vielen Stunden eine Doppelbesetzung dabei gehabt. Man hat kleine Fördergruppen vielleicht gehabt. Man hatte Förderräume. Man konnte eine Beziehung zu den Kindern aufbauen. Man hat kleine Lernfortschritte gesehen. Und all das ist im gemeinsamen Lernen aktuell einfach nicht mehr der Fall. Die Klassen sind wahnsinnig groß. Man hat als Sonderpädagoge oder Pädagogin in der Regel keine eigene Klasse, sondern man ist immer zugesteckt. Man springt von Klasse zu Klasse und teilweise sogar von Schule zu Schule. Mal zieht man Kinder raus, mal sitzt man im Unterricht mit drin. Man kann nur wahnsinnig schwer eine Beziehung zu den Kindern aufbauen, weil man diese Kinder eben nicht regelmäßig sieht. Was auch dem geschuldet ist, dass Sonderpädagogen häufig ja als Vertretungsreserve rangezogen werden. Also gerade in Krankheitsfällen ist es so, dass Sonderpädagogen natürlich doppelt gesteckt sind und immer diejenigen sind, die als erstes dann auf dem Vertretungsplan stehen, wenn irgendwo Unterricht ansonsten ausfällt. Das heißt, es fällt wieder eine Förderstunde aus dafür, dass kein anderer Unterricht sozusagen ausfällt. Und so fehlt halt eben auch einfach die Kontinuität. Und so ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Was aber gerade bei Förderkindern, also generell natürlich im Lehrerberuf, aber ich finde gerade bei Förderkindern wahnsinnig wichtig ist. Seit 2005 ist die Zahl der Kinder, die einen Förderbedarf haben in NRW, um knapp 37% gestiegen. Im Schuljahr 2023/2024 hatte NRW insgesamt 152.630 SchülerInnen, die einen nachgewiesenen Förderbedarf haben. Knapp 68.000 Kinder wurden davon inklusiv beschult. Diese Kinder brauchen eine hochstrukturierte Lernumgebung an Regelschulen. Sonderpädagogen sind in erster Linie diejenigen, die für die Förderung und Unterstützung dieser Kinder zuständig sind. Es gibt aber einfach nicht genug von ihnen. In der Regel sagt man, dass es gut ist, wenn auf eine Sonderpädagogin oder einen Sonderpädagogen 10 bis 12 Schüler kommen. Unter den aktuellen Bedingungen ist es aber so, dass auf eine dieser Pädagogen oder Pädagogin 25 bis 28 Kinder kommen. Und das teilweise ja nicht nur in einer Klasse, sondern auf verschiedenste Klassen verteilt, auf unterschiedlichste Jahrgänge verteilt, teilweise auf verschiedene Schulen verteilt, sodass die Sonderpädagogen auch noch zwischen verschiedenen Schulen und teilweise an einem Tag sogar hin und her pendeln müssen. Also, um das mal zusammenzufassen, die Arbeit der Sonderpädagogen und Pädagoginnen hat einfach gefühlt überhaupt nichts mehr aktuell mit dem zu tun, wie sie das irgendwann mal für sich entschieden haben und wie sie das auch gelernt haben. Krass gesagt sind Sonderpädagogen einfach irgendwie gut bezahlte Feuerwehrkräfte, wenn man es mal ganz fies sagt. Oder so eine Art mobiles Krisenmanagement-Team. Also irgendwie springen die einfach überall ein, wo es gerade brennt und haben auch das Gefühl, dass sie überall gebraucht werden, aber dass man eigentlich nirgendwo wirklich nachweislich etwas bewirken kann. Und das ist auf Dauer einfach so frustrierend, weil wenn man mal überlegt, was hält einen denn auch als Lehrkraft wirklich bei der Stange? Und da, es ist auch einfach ein Großteil, diese Beziehung zu den Kindern, dass man sieht, was man bewirken kann, was sie für Lernfortschritte machen. Aber wenn all das ausbleibt, ja, was hat man dann im Endeffekt noch? Eine letzte Sache zur Sonderpädagogik. Ich glaube, dass Sonderpädagogen auch häufig an ihre Grenze kommen, weil es auch leider in Schulen Regellehrkräfte gibt, die vielleicht gar nicht so viel Wert auf die Unterstützung von Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen legen, die sich vielleicht eher gestört fühlen, wenn da jemand mit in der Klasse ist oder der das nicht möchte, dass die Kinder irgendwie aus dem Regelunterricht rausgezogen werden. Ich selbst muss sagen, ich war immer super dankbar für diese Unterstützung. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich glaube, das wurde mir auch häufig zurückgemeldet, dass ich ein Händchen für Förderkinder irgendwie hatte. Ich habe es immer irgendwie geschafft, mal fies gesagt, selbst zu den krassesten Kindern irgendwie eine Beziehung aufzubauen und das irgendwie hingekriegt, diese Kinder ja zu fassen, zu greifen, wie auch immer. Es gab trotzdem dennoch ganz, ganz viele Momente, bei denen ich einfach wirklich auch hart an meine Grenzen gekommen bin. Und vor allem war das beim Förderbedarf ESE der Fall. Also ich habe ja an einer GL-Schule gearbeitet und bin tatsächlich damit, ich glaube, fast jedem Förderbedarf, den es gibt, irgendwie in Kontakt gekommen. Also ich hatte Kinder mit einer Lernbehinderung. Ich habe dann zum Beispiel differenziertes Material erstellt und dafür gesorgt, dass diese Kinder zieldifferent unterrichtet werden. Ich hatte Kinder mit Sprachbarrieren, ich hatte Kinder im Autismus-Spektrum, ich hatte ein Kind zum Beispiel auch einmal, was ein Cochlea-Implantat hatte, wo man dann mit so einem Mikrofon unterrichtet hat, was manchmal immer ziemlich witzig war, wenn man irgendwie vergessen hat, das in bestimmten Situationen auszustellen. Und das sind alles Dinge, die irgendwie handelbar sind. Es ist Zusatzarbeit, keine Frage, aber es ist machbar. Aber was für mich wirklich der absolute Endgegner war, waren Kinder mit ESE. Und das meine ich an dieser Stelle gar nicht böse, aber es ist einfach wirklich eine wahnsinnige Herausforderung im Schulalltag. Ich hatte in meiner Schullaufbahn zweimal Kinder mit einem nachgewiesenen ESE-Förderbedarf in der Klasse. Und ich habe, das habe ich ja eben schon gesagt, es tatsächlich geschafft, auch eine richtig gute Beziehung zu diesen Kindern aufzubauen. Und da war es dann tatsächlich irgendwann so, dass ich die Kinder so gut kannte, dass ich schon wenn die morgens zur Schule gekommen sind, wusste ich, wie wird der Tag. Ich konnte das bei denen an der Nasenspitze ablesen, ist es ein guter Tag oder ist es kein guter Tag. Und man hat dann für sich natürlich auch irgendwie Strategien entwickelt. Man wusste, wo sind die Stellschrauben und wie kann ich diesem Kind quasi irgendwie einen guten Tag bereiten heute sozusagen. Aber nichtsdestotrotz war es immer so ein kleiner Gang auf rohen Eiern, weil es musste nur eine Kleinigkeit passieren und diese Kinder sind an die Decke gegangen. Das hat sich dann auch so krass ausgewirkt, dass ich teilweise mittags im Auto saß und richtig gemerkt habe, wie diese Anspannung von mir abgefallen ist, weil ich scheinbar den kompletten Vormittag im Klassenraum unter einer wahnsinnigen Spannung stand, immer in dieser Erwartungshaltung, jeden Moment passiert was. Jeden Moment passiert was, du musst gleich wieder reagieren. Das war nicht jeden Tag so, aber es war an vielen Tagen so. Man war dann immer wirklich in so einer Erwartungshaltung, boah, gleich fliegt ein Stuhl, gleich wird hier wieder rumgeschrien, wird hier mit einer Schere rumhantiert. Ich habe keine Ahnung was, aber es war einfach super, super anstrengend. Und das Allerschlimmste fand ich, dass du weißt, dass diese Kinder an sich eigentlich überhaupt nichts dafür können. Die haben das einfach nie gelernt, ihre Emotionen, ihre Impulse, ihre Frustration, wie auch immer, irgendwie steuern zu können. Und bringen häufig einfach so ein großes Päckchen an ungelösten Konflikten, die sie in sich drin haben, mit in die Schule. Und irgendwann bricht sich dann, dieser komplette Druck, den diese Kinder in sich drin tragen, bricht sich dann Bahn. Und man will als Lehrkraft diesen Kindern helfen, man will das irgendwie auffangen, aber man weiß einfach, dass es überhaupt nicht geht, weil es gibt einfach nicht die Ressourcen, die diese Kinder brauchen. Was macht man denn, wenn das Kind aus der Situation fliehen muss? Manchmal hilft es den Kindern ja wirklich, wenn sie in einer Situation komplett überfordert sind, sich aus dieser Situation zu entfernen. Und dann war es häufig so, dass dieses Kind einfach aus der Klasse gerannt ist. Und dann steht man da und denkt sich, scheiße, was mache ich denn jetzt? Bleibe ich jetzt hier stehen, lass das Kind auf dem Flur rumtoben und ausrasten und ich weiß nicht, was draußen machen? Oder gehe ich hinterher und lasse die 25 Kinder alleine hier in der Klasse zurück? Rufe ich im Sekretariat an, das habe ich dann teilweise gemacht, aber das ist ja auch nicht an jeder Schule der Fall, dass da regelmäßig eine Sekretärin sitzt. Dann stehst du im Matheunterricht und hast dein Handy in der Hand, dein privates Handy wohlgemerkt, rufst über dein privates Handy im Sekretariat an und sagst, sowieso ist gerade wieder weg, kann da bitte einmal jemand hinterherlaufen oder kann mich jemand gerade in meiner Klasse ablösen? Und dann war es teilweise auch so, dass die Schulleitung dann gekommen ist, die dann eigentlich von ihrer Aufgabe, die sie gerade zu erledigen hatte, weggeholt wurde, um mich dann in dieser Situation zu unterstützen. Und das wäre doch so schön, wenn es einfach für solche Fälle festes Personal an jeder Schule geben würde, weil ich glaube, das sind keine Einzelfälle. Und man weiß dann auch ganz genau, man kommt nach Hause und dann hat man schon wieder erste Elternnachrichten von anderen Eltern im Postfach, die dann irgendwie sagen, hey, wie kann das sein, dass da Bücher durch die Klasse fliegen, dass da, dass da wieder rumgeschrien wird, dass mein Kind mit einer Schere attackiert wird. Und das sind ja auch berechtigte Fragen, weil diese Eltern natürlich ihre eigenen Kinder auch mit einem guten Gefühl zur Schule geben wollen. Das ist ja komplett verständlich. Und als Lehrkraft steht man dann in dieser Rechtfertigungsposition und muss versuchen, sich zu erklären, ohne zu viel zu verraten, weil man darf ja auch nichts sagen. Also es ist wirklich eine wahnsinnig schwierige Situation. Und ich will das nochmal an dieser Stelle deutlich machen. Ich bin absolut nicht gegen Inklusion, im Gegenteil. Ich glaube, das habe ich jetzt an dieser Stelle oder in diesem Podcast auch mehrfach deutlich gemacht, was ich alles getan habe, um Inklusion möglich zu machen. Ich glaube, gerade diese Beispiele zeigen aber auch einfach, wo die Grenzen von Inklusion liegen. Und diese Grenzen sind einfach aufgrund fehlender Ressourcen an den Regelschulen sehr niederschwellig und sehr, sehr schnell erreicht. Man steht dann da als Lehrkraft, man will den Kindern helfen, man will das alles auffangen, man will ja auch den anderen Kindern gerecht werden, aber es geht einfach nicht. Und irgendwie rutscht man dann in so einen Strudel und man stellt alles in Frage und denkt sich, Mann, ist das meine Schuld? Mache ich irgendwas falsch? Was könnte ich noch mehr machen? Ich kenne diese Gedanken. Das ist so ein Gedankenstrudel. Aber man muss sich dann immer wieder vor Augen führen, es liegt nicht bei einem selber, es ist das System. Man muss sich einfach wirklich mal vor Augen führen, unter welchen Bedingungen Kinder an einer Förderschule unterrichtet werden und welche Bedingungen ihnen an der Regelschule begegnen. Und das kann man als normale Lehrkraft im Regelschulbetrieb nicht leisten. So gerne man das möchte, es ist schlichtweg einfach nicht möglich. Eine Aufgabe, die damit zusammenhängt, die definitiv auch nicht unterschätzt werden kann, ist, dass man auch als Lehrkraft ganz viel dafür tun muss, um ein Bewusstsein für diese Andersartigkeit zu schaffen in der Klasse. Ich hatte da echt immer, oder ich selbst habe da immer sehr, sehr viel Zeit für aufgewendet, auch im Klassenrat und so weiter ganz, ganz viel aufzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass Kinder irgendwann an den Punkt kommen, wo sie auch einfach selber merken, dass sie anders sind. Gerade bei mir war das zum Beispiel der Fall bei den Kindern mit einer Lernbehinderung, die dann irgendwann auch gemerkt haben, ey, ich kriege immer andere Sachen als die anderen. Keine Ahnung, also man versucht ja schon möglichst den gleichen Lernstoff runterzubrechen. Aber mal als Beispiel, wenn ein Kind in Mathe im Zahlenraum bis 1000 arbeitet und dann geht es irgendwie um die Subtraktion, dann versucht man natürlich auch für diese Kinder die Subtraktion dann aber so weit runterzubrechen, dass sie das in ihrem auf ihrem Leistungsniveau und wenn es vielleicht nur der Zahlenraum 20 ist, schaffen. Oder man macht halt eben einfach ein Arbeitsblatt mit geringeren oder mit weniger Aufgaben oder wie auch immer. Es gibt ja viele Möglichkeiten zu differenzieren. Aber nichtsdestotrotz merken das diese Kinder irgendwann. Und dann kommen die ersten Fragen. Warum kriege ich immer was anderes? Warum hat der was anderes? Wie auch immer. Und das muss man als Lehrkraft wahnsinnig feinfühlig aufarbeiten und auffangen. Und das ist auch eine Aufgabe, die definitiv absolut nicht unterschätzt werden sollte und der man sich auch wirklich bewusst sein muss. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiter darüber philosophieren und ich merke auch, dass ich mich hier total in Rage rede. Ich möchte aber auch noch einmal etwas zum Förderantrag und zur Rolle der Eltern sagen, bevor ich dann zum Ende der Folge komme. Damit ein Kind im Endeffekt einen Förderbedarf nachgewiesen bekommt, man denkt immer so, ja, da stellt die Lehrerin einen Antrag und dann ist das durch. Nee. Also das hat wahnsinnig viel Vorlaufzeit, das ist wahnsinnig bürokratisch und das ist wahnsinnig aufwendig und es ist super intransparent. Also wenn man nicht, glaube ich, tatsächlich Sonderpädagogik studiert hat oder sich intensiv damit befasst hat, steht man da wirklich einfach vor einem riesen Berg an Fragezeichen und fragt sich, wie funktioniert das jetzt hier eigentlich? Und selbst Regelschullehrkräfte haben ja eigentlich auch super wenig Ahnung davon. Also erstmal generell davon, welche Förderbedarfe gibt es überhaupt? Wie stelle ich die fest? Wie äußern die sich? Was sind da die in Anführungsstrichen Symptome? Woran kann ich das merken? Wenn dieser Förderbedarf durch ist, was braucht dieses Kind dann im Endeffekt für spezielle Maßnahmen? Wird es weiterhin zielgleich unterrichtet? Ist es zieldifferent? Das sind alles Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und bevor das alles überhaupt erstmal passiert, muss man wahnsinnig viel Dokumentationsarbeit leisten. Also eigentlich muss ich alles aufschreiben, was mir nur im kleinsten Detail irgendwie auffällt, was ich an Fördermaßnahmen leiste, wann diese Fördermaßnahmen gelaufen sind und. Und was auch die Krux bei der Sache ist, ist, dass natürlich jedes Bundesland und sogar jedes Schulamt innerhalb eines Kreises wieder komplett ein eigenes Süppchen kocht. Also jedes Bundesland hat da die eigenen Regeln, jeder Kreis hat seine eigenen Regeln, jedes Schulamt hat seine eigenen Regeln, man muss sich da dann immer wieder neu drauf einstellen. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass man sagt, ich stelle jetzt einen Förderantrag, dann braucht man dafür gefühlt ein eigenes Studium. Davon mal ganz abgesehen, was ich gerade schon gesagt habe, welche Vorlaufzeit dieser Antrag braucht und welche Dokumentation und Bürokratie und was weiß ich, was dahinter steckt, ist es auch so, dass für so einen Antrag häufig die Vorstellung beim Kinder- und Jugendpsychologen notwendig ist, weil zum Beispiel ein IQ-Test gemacht werden muss oder andere Untersuchungen, die dafür notwendig sind. Und was die für Wartezeiten haben, das wisst ihr besser als ich, das ist der Wahnsinn. Und so kann sich das Verfahren für einen Förderantrag teilweise über Monate, wenn nicht sogar über Jahre hinziehen. Und dann hat man Kinder mit wahnsinnigen Auffälligkeiten und Förderbedarf in der Klasse sitzen, die aber überhaupt nicht die Förderung bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Und jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn das dann irgendwann so ist, nach all dieser Zeit, die vergangen ist und der Förderantrag ist durch, existiert dieser sowieso nur auf dem Papier, weil es eben nicht das Personal und die Stunden und die Ressourcen und die Möglichkeiten und die Räume und so weiter gibt, um diesem Förderbedarf gerecht zu werden. Es gibt dann verständlicherweise auch Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, ich spare mir das Ganze. Wenn da im Endeffekt sowieso nichts bei rumkommt, dann kann ich mir diesen kompletten Weg auch einfach sparen und den ganzen Aufwand, weil im Endeffekt habe ich da keinen Nutzen von. Das Einzige, was im Endeffekt ist, ist, dass dieses Kind schwarz auf weiß einen Förderbedarf hat. Im besten Fall kann ich es vielleicht, wenn es zum Beispiel um eine Lernbehinderung geht, zieldifferent unterrichten und kann dem Kind so einfach ein bisschen Druck wegnehmen. Aber nichtsdestotrotz, muss man ehrlich sein, ist es trotzdem nicht im Ansatz das, was die Kinder im Endeffekt brauchen. So. Und dann sagen viele Lehrkräfte, ich spare mir das. Ich stelle da gar keinen Antrag, es bringt sowieso nichts. Dem Schulamt wird dann aber suggeriert, ach, es gibt ja weniger Förderkinder, dementsprechend sind auch weniger Sonderpädagogen notwendig und so weiter. Riesiger Teufelskreis, riesiger Rattenschwanz, ganz großes Problem im System. Und was auch ein ganz großer Fehler ist, das erkläre ich jetzt einmal kurz, ist, es geht jetzt um NRW, dass Kinder oder beziehungsweise, dass generell Förderanträge erst nach der Schuleingangsphase gestellt werden sollten. Das heißt, die Kinder durchlaufen die erste und zweite Klasse und vielleicht merkt man dann schon innerhalb dieser ersten zwei Jahre als Lehrkraft, oh, da könnte was im Busch sein. Aber am Ende der Schuleingangsphase bekommen die Kinder dann nochmal ein Jahr. Das heißt, sie wiederholen die zweite Klasse oder haben schon die erste Klasse wiederholt, weil man davon ausgeht, dass es Kinder gibt, und das ist auch richtig so, die vielleicht ein bisschen langsamer lernen, die anders lernen, die mehr Zeit brauchen und die vielleicht Lerndefizite noch aufholen können. So, das ist auch gut so, das ist richtig so, weil ein Förderbedarf im Endeffekt natürlich auch ein einschneidendes, es ist nicht mal eben, dass man Pflaster aufklebt, sagen wir mal so. Und das sollte gut durchdacht und gut überlegt sein. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass dies erst am Ende der Schuleingangsphase beziehungsweise nach drei Schuljahren gestellt werden sollte. Ein großes Problem ist, dass aufgrund dessen für die Schuljahre 1 und 2 in NRW gar keine Sonderpädagogen vorgesehen sind, weil man ja davon ausgeht, dass man sie gar nicht braucht, weil es ja eben in Klasse 1, 2 keine Förderkinder gibt, offiziell auf dem Papier. Das heißt im Umkehrschluss, die Lehrkraft in den ersten zwei Schuljahren ist komplett auf sich alleine gestellt, auch wenn es eventuell schon Kinder in der Klasse gibt, die einen Förderbedarf haben, auch wenn dieser noch nicht offiziell festgestellt wurde. Das entspricht doch eigentlich komplett dem Denken, weil man doch gerade in den ersten zwei Schuljahren schon präventiv ganz viel schaffen kann. Also wenn mir da schon nach den ersten Wochen auffällt, dass da Kinder sind, die ganz krasse Defizite haben, dann wäre es doch sinnvoll, diese Kinder gefühlt an der Wurzel zu packen, zu fördern und zu versuchen, sie in den ersten zwei Jahren so weit zu bringen, dass es gar nicht erst zu so einem Förderantrag kommen muss. Aber wenn das Personal dafür nicht da ist, ihr versteht, glaube ich, was ich meine, das ist doch einfach schon an der Basis gedacht ein kompletter Fehler im Denken. Ich könnte mich jetzt hier wirklich in Rage reden, weil es zum Thema Inklusion, glaube ich, einfach so viel gibt, was schulintern abläuft, was aber überhaupt nicht nach außen dringt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem. Da müsste ich vielleicht wirklich noch mal eine zweite Folge zu aufnehmen, was es auch für Eltern bedeutet, die sich im Endeffekt dafür entscheiden müssen, soll mein Kind im gemeinsamen Lernen unterrichtet werden oder wäre es vielleicht doch besser an einer Förderschule aufgehoben? Wahnsinnig schwieriges Thema, würde jetzt aber den Rahmen dieser Folge sprengen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich irgendwann nochmal eine zweite Folge auf, wo ich dann auch speziell darauf eingehe, welche Rolle die Eltern überhaupt in diesem ganzen Prozess einnehmen. Wenn es eine Erkenntnis aus dieser Folge gibt, dann vielleicht, dass Inklusion kein Thema ist von dafür oder dagegen. Es geht einfach um Menschen. Es geht um Kinder, es geht um Chancen, es geht um Teilhabe und es geht um ein Recht auf Zugehörigkeit am gesellschaftlichen Leben. Und ich glaube, dass gerade deswegen dieses Thema auch so emotional diskutiert ist und behaftet ist. Inklusion funktioniert nicht dadurch, dass sich ein Politiker hinstellt und sagt, wir haben jetzt Inklusion und fertig. Es reicht nicht zu sagen, Kinder werden einfach in Regelschulen gesteckt und dort werden sie aufbewahrt. Inklusion braucht Ressourcen. Wir brauchen Fachpersonal, wir brauchen Räume, wir brauchen Schulgebäude, die dafür ausgelegt sind, die umgebaut werden. Wir müssen Geld in die Hand nehmen. Wir brauchen unter Lehrkräften eine gesunde Haltung gegenüber Inklusion. Wir brauchen Offenheit, wir brauchen Fortbildung. Wir müssen die Lehrerausbildung anders strukturieren. Ich habe hier gerade mitgezählt. Das sind jetzt schon 10 Punkte, die Inklusion braucht, um tatsächlich vernünftig funktionieren zu können. Und fast 20 Jahre nach der Verabschiedung dieser UN-Behindertenrechtskonvention stehen wir gefühlt immer noch am Anfang. Und es wird immer noch über Probleme diskutiert, die schon ganz am Anfang vor vielen, vielen Jahren aufgetaucht sind und die bis heute immer noch nicht angegangen wurden. Und aus dem Grund, zum Abschluss der Folge noch einmal ganz, ganz deutlich gesagt, die meisten Lehrkräfte haben nichts gegen Inklusion. Im Gegenteil. Jeden Tag im Schulalltag erleben sie, wie bereichernd Vielfalt auch sein kann und wie wichtig das auch ist, dass Kinder komplett unabhängig von ihren Voraussetzungen die Möglichkeit haben, ja, gemeinsam mit anderen Kindern zu lernen und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und die meisten stehen auch wirklich mit Leib und Seele und Herzblut hinter dieser Idee. Dennoch erlebt man im Schulalltag täglich diese Diskrepanz zwischen dem pädagogischen Anspruch, den man dann auch einfach hat, und der schulischen Realität. Also dass Inklusion, wie sie gut gelingen kann, unter den jetzigen Bedingungen einfach nicht möglich ist und dass man keinem Kind gerecht wird. Das Regelschulsystem ist wirklich absolut an der Belastungsgrenze. Und davon auszugehen, dass Inklusion damit erledigt ist, dass man Kinder mit einem nachgewiesenen Förderbedarf mit in eine Regelschulklasse steckt und damit ist es gegeben, dem ist nicht so, sondern es muss einfach bewusst sein, dass wir andere Dinge brauchen als das, was gerade läuft. Und mit diesem Satz beende ich jetzt diese Folge und hoffe, dass ich meine Gedanken ja zu diesem doch sehr emotional belastenden Thema, auch für viele Betroffene natürlich, doch einigermaßen gut irgendwie auf den Punkt gebracht habe. Ich kündige an dieser Stelle schon mal an, dass der Podcast in eine kleine Sommerpause gehen wird. Es wird jetzt noch ein oder zwei Folgen geben. Ich werde mal schauen. Und danach werde ich über die Zeit der Sommerferien euch eine kleine Pause gönnen und auch mir. Und einfach mal ein bisschen neue Kraft und neue Ideen sammeln, um dann Richtung Herbst nach den Sommerferien wieder voll mit diesem Podcast durchzustarten und euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten, was so im Schulsystem tatsächlich los ist. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Alle, die jetzt am Montag nach den Pfingstferien starten, wünsche ich einen guten Schulstart und haltet die Ohren steif. Ich würde sagen, wir hören uns. Macht's gut, eine schöne Zeit, eure Jana.